Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Game Changer, der Fußball-Podcast. Schön, hast du eingeschaltet. Ich bin extrem erfreut, weil ich hocke heute physisch mit einem von unseren geschätzten Team-Member hier am Tisch. Vis-à-vis von mir hockt nämlich der einzige wahre Till. Ciao Till, schön dich zu sehen.
Ciao alle, sag's nicht, ja. Top, hat das wieder mal vor Ort geklappt.
Ja, es freut mich auch riesig. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, jetzt mit dem Champions-League-Finale, das jetzt am Wochenende war, ist der Clubfußball wirklich offiziell auch abgehakt. Und mit dem heutigen Tag, Montag, ja, geht eigentlich die WM-Vorphase so offiziell wirklich los. Nationalmannschaften haben auch schon so ein bisschen gespielt, aber eben Clubfußball ist wirklich komplett durch. Also ja, jetzt geht es los, oder?
Ich glaube, es ist ja noch gerade so ein bisschen, es ist ja der 1. Juni. Du weißt so, irgendwie der Mai hast du gewusst, okay, der Monat muss noch durchgehen, bis langsam die WM anfängt. Jetzt ist der 1. Juni, du sagst es, alle wichtigen Spiele im Clubfußball sind durch. Dort gibt es jetzt nur noch die natürlichen Gerüchte, die langsam aufkommen in der Sommerpause über Transfers. Aber ich glaube, unsere beiden, zumindest mein Fokus ganz klar, ist jetzt auf der WM. Und ja, langsam, ich meine, letzte Woche bin ich noch nicht so im Fieber gesehen, aber jetzt langsam kommt es schon. Immer wie mehr. Also das ist schon die Vorfreude, die langsam am Wachsen ist.
Definitiv. Und man sieht es dir auch an, also, wo du da angesetzt hast und über den Umstand, wo wir jetzt uns drin befinden, auf der Schwarze, hast du da schon leicht geschmunzelt. Das gefällt mir sehr gut. Es geht mir nicht anders. Die Vorfreude, ja, die steigt. Und was natürlich auch hilft, ist ein positives Ergebnis. Bei der Schweizer Nationalmannschaft. Die haben nämlich gestern 4-1 gewonnen. Jetzt hat der Till heute aber den Folgelied, was Struktur angeht. Ich kann eigentlich damit aber mehr sagen. Ja, wenn die Ergebnisse gut sind und man jetzt auch grundsätzlich auf die letzten Auftritte von unserer Schweizer Nazi schaut, dann ja, dürfen wir berechtigterweise ein bisschen Vorfreude haben, oder?
Ja, sicher. Ich glaube, über diesen Match werden wir dann sicher auch noch im Detail reden. Auch so ein bisschen, als um jetzt da ein bisschen vorgreifen. Über den Gradmesser, den das Jordanien jetzt war, ob es einen war und wenn ja, wie fest, wie du das siehst. Aber ich hätte gesagt, gleich, jetzt haben wir hier den Clubfußball schon totgeschwiegen eigentlich, aber schließen wir ihn gleich noch ab irgendwie, oder? Weil, also, ich glaube, ich hab drei Themen so auf eine Art, wo wir schon noch mal kurz darüber reden. Das eine ist natürlich der Champions League-Final, das andere ist der AWSL, wo jetzt auch alle Entscheidungen durch sind. Und das dritte, weil wir es ja letzte Woche auch intensiv diskutiert haben, vielleicht einfach noch schnell zum Nachtragen, die Entwicklung im FC St. Gallen. Die sind dann schon relativ schnell, wir haben ja noch privat darüber geschrieben, so schnell wie sie aufgekommen sind, dann auch wieder weggegangen. Yeah. Deine Meinung auch noch dazu, Wunder. Und klar, dann sicher Fokus auf die Nazi und die nächsten Tag und Woche und ihr Programm.
Ja, ich finde das dann gut. Ich bin heiss, Till. Du sagst, was losgeht und dann ja, schiessen wir aus der Hüfte.
Hey, dann machen wir doch schnell den nationalen Fußball fertig. Weil, eben, ich glaube, fangen wir doch gerade an beim Göppsieger, FC St. Gallen, ja. Bei den Männern. Dort ist ja, wir haben die Folge am Dienstag aufgenommen letzte Woche, oder?
Und das
am
ist
Mittwoch,
richtig.
Am 11. Uhr, ist die Pressekonferenz gesehen.
Ja, genau.
Wo schon eigentlich, wenn man die Einladung genauer gelesen hat, so ein bisschen klar geworden ist, in welche Richtung es könnte gehen, weil es eben auch zwei Aktionäre neben Matthias Hüppi dabei gewesen sind, wo sich ja
eigentlich schon weg gewesen sind in dem Sinn, genau.
Ja, nein, die Aktionäre waren ja die gewesen, die der Hüppi weg haben wollen haben.
Ah, Entschuldigung,
das habe ich und zwei Aktionäre, wo nicht an der PK dabei waren, logischerweise, die sind jetzt weg. Mhm. Und die anderen zwei Aktionäre und der Rest, der dort noch verbleibt, die haben sich anscheinend dann hinter der bestehenden Verwaltungsrat, wo ja der Hüppi präsidiert, gestellt. Und dann ist das Unwetter so schnell vorbei gewesen, wie es aufgekommen ist. Und das ist schon eine spezielle Geschichte irgendwie.
Ja, du hast es angesprochen, wir haben am Dienstag aufgenommen und dann privat auch uns noch ein bisschen darüber austauscht. Und ich habe schon auch gedacht, die PK hier oder her, dort ist sie noch angestanden. Und ich habe gedacht, das ja, das wird jetzt ein Gewitter für einen Moment bleiben. Dass es dann alles so schnell in dem Sinne wieder vom Tisch ist, war, das hat mich dann irgendwie trotzdem überrascht. Gleichzeitig, ja, wenn wir schon von Wettergeschichten haben, ist es ja auch wirklich eine Lawine von der Entrüstung gewesen, wo in der Ostschweiz ja so ein bisschen ja, übers Damm gezogen ist. Und die Kraft, die hat sich schon crazy entfaltet, das muss ich schon sagen. Und wie es dann am Ende rauskommt, also ich glaube, von Nachwehr haben wir jetzt auch öffentlich noch nicht so viel geredet, die wird es sicher geben, aber im Großen und Ganzen, ja, glaube ich, ist der Fußballfan, wie es rausgekommen ist, dass der Matthias Hüppi als Präsident auf dem Amt bleibt, ist, glaube ich, happy, oder? Das ist also ein bisschen das, was du wahrscheinlich wahrnimmst.
Ja, absolut. Ich glaube, ein von meinen ersten Gedanken halt gesehen ist, fairerweise auch schon vor der PK. Matthias Hüppi hat es dann auch aufgegriffen und hat es verneint, dass das Interview direkt nach dem grossen Triumph irgendwie taktischer Natur war. Er hat gesagt, er sei nicht so clever. Du verwirfst die Hände. Er ist natürlich Medienprofi aufgrund von seiner vorherigen Anstellung, das wissen wir alle. Werden wir in dem Sinn nie erfahren, aber dass die Dynamik durch das so richtig losgegangen ist, ich glaube, das ist auch ein bisschen klar. Ich meine, du hast da ein riesen Fest gehabt, du hast endlich den Göpsieg können holen, du hast dir in den vergangenen Jahren etwas aufgebaut, sage ich, zusammen mit der Fanbasis, und wenn dann natürlich so kurz nach dem riesen Euphorie-Moment plötzlich so das Gefühl hast als Fan, okay, jetzt ist das Ganze vorbei.
Es entgleitet alles quasi.
Ist der Sturm von der Entrüstung durch das sicher noch ein bisschen grösser geworden. Ich glaube, es haben irgendwie 20'000 innerhalb von 2 Tagen so eine Petition unterschrieben. Es hat Feedbacks aus der Regierung gegeben von St. Gallen. Und ich glaube einfach, dass die Aktionäre dann auch schnell irgendwie eingesehen haben, dass das nicht gutiert wird. Und dann halt gewisse, die wahrscheinlich da schon all in gegangen sind, jetzt ziemlich dumm da stehen und jetzt halt haben müssen verschwinden. Und ich glaube, der letzte eigentlich Gedanke, du sprichst von Nachwehen. Ich glaube, das, was ich noch nicht offiziell gelesen habe, was ich vielleicht noch ein paar Fragen, ist, wie die Aktien von denen, die jetzt weggefallen sind, wo der Putsch, so wie man gehört hat, so ein bisschen initiiert haben, wie die jetzt neu verteilt werden. Weil das sind anscheinend weniger Aktionäre jetzt, also noch ein bisschen, so ein bisschen einfach die Macht oder die Aktien auf weniger Leute vielleicht verteilt, sprich einzelne Personen vielleicht auch mit mehr Macht, was ja auch ein gewisses Risiko birgt, aber ich glaube jetzt kurzfristig gesehen kann man in der Ostschweiz da durchschnaufen und ich glaube alles weitere gilt es noch ein bisschen zu beobachten. Es wird in der gleichen Konstellation weitergehen, im Verwaltungsrat, abgesehen eben von dem einen Aktionär, der den Putsch initiiert hat anscheinend, der auch im Verwaltungsrat war, der jetzt aber auch dort weggegangen ist. Also es ist ein bisschen verflochten, das Ganze, aber ich glaube, aus St. Gallen Sicht, aus Fansicht, jetzt glaube ich, alles mal für den Moment wieder gut.
Ja, also ich kann da nicht so viel im Detail dazu sagen, weil ich offen gestanden, ich interessiere mich schon für Strukturen im Fußball, auch was eine ganze Vereinsführung angeht. Ich finde das nicht uninteressant. Nichtsdestotrotz ist mein daheim schon meistens eher der Fußballplatz und das, was dort passiert. Ich finde vordergründig das auch eine gute Sache, dass der Matthias Hüppi bleibt, weil er im FC St. Gallen zusammen mit sicher ganz vielen anderen Funktionären schon einen neuen Anstrich und ein neues Gesicht hat können geben. Ein Gesicht, das, finde ich, positiv ist für einen Schweizer Fußball, für einen Schweizer Fußball, der keine einfache Phase durchmacht. Da ist der FC St. Gallen schon auch ein Leuchtturm, ja, in einer eher dunkleren Phase, um es jetzt ein bisschen dramaturgisch zu sagen. Und alles andere, so keine Ahnung, ich kann es nicht genug gut beurteilen. Ich glaube, was auch noch nicht ganz klar ist für die Zukunft, ist dann die Nachfolgeregelung. Das ist ja auch noch ein Thema, das ansteht, nichtsdestotrotz, das nicht geklärt ist, das sicher auch wieder komplex wird. Und ja, also, du hast vorhin kommentiert, treffend die Aussage von Matthias Hüppi im Interview. Also, jetzt einfach als reiner Beobachter und nicht im inneren Kreis, ich fände das schon ein sehr grosser Zufall, wenn jemand, der in einer positiven Art und Weise sehr kalkuliert ist, kalkulierend auch was gerade speziell Kommunikation angeht. Und so eben sich nicht bewusst ist, was die Aussagen in einem Interview auslösen. Und klar, dann hat man eine Trophäe gewonnen, eine, die man sich lange ersehnt hat. Und dass die Emotionen eine Rolle spielen, da würde ich schon auch mitgehen. Aber ich kann mir das nicht so recht vorstellen, dass das einfach aus der Spontanität herausgeboren ist. Finde ich schwierig zum Nachvollziehen. Und gleichzeitig, wir haben am Dienstag aufgenommen, dort sind die Karten noch schlecht gestanden für Hüppi. Ein Tag später hat wieder alles komplett anders ausgesehen. Aus seiner Sicht hätte ich jetzt das Gleiche gemacht, wenn ich gewusst hätte, das ist mein Shot, den ich habe, um meine Aktien zu stärken. Dann hätte ich mir auch den Moment ausgesucht, wo man gerade den Titel gewonnen hat und einen Drive gehabt hat, von dem her. Keine Ahnung. Ist so meine Gedanken, aber schlussendlich, wie gesagt, ich finde es gut, dass er dort ist, dass er dort bleibt und alles andere. Hey, ich hoffe, St. Gallen kann eine sportlich gute Rolle spielen jetzt in der nächsten Saison, weil wir brauchen Teams, die ja, souverän sind und auch eine gewisse Größe haben für den Schweizer Fußball.
Ja, ich bin die letzte oder vorletzte Satz, kann ich mir eigentlich gerade direkt anschließen. Ich finde auch, oder fände auch per se nicht falsch, wenn er jetzt an der Pressekonferenz einfach gesagt hat, ja, ich habe gefunden, das ist der Moment, wo eigentlich symbolisch dafür steht, was wir da aufgebaut haben in diesem Verein. Und einfach Leute, wenn ihr jetzt nicht irgendwie etwas macht, dann könnte sein, dass das morgen theoretisch vorbei ist. Von dem her, ich fände es eigentlich nicht mal mega verwerflich, dass er diesen Moment ausgesucht hat. Ich glaube auch im Sinn von, dass er nicht irgendwie schon in der Vorbereitung für ein Cup-Final, wo das sicher zu Unruhe geführt hat, das gemacht hat. Von dem her eigentlich nachvollziehbar, er hat es bestritten. Von dem her ist ja auch nicht, sag ich, das Wichtigste in dem Moment. Und ich glaube, so für die ganze Nachfolgeregelung, das wäre ja einfach seine Botschaft mehr gewesen, dass es die Machttrennung oder sag ich die Trennung zwischen Aktionär und Verwaltungsrat soll geben, dass eben die Leute, die eher fürs Sportliche zuständig sind, eben bei diesen Sachen auch mehr wie nur mitreden können, wer dann zukünftig dort, wenn dann der Matthias Hüppi gehen sollte, die Führung hat und die Aktionär sicher auch ihre Berechtigung haben natürlich zum Mitreden, aber das nicht auf so eine eher, ich sag's jetzt Wort noch letztes Mal, putschmässige Art und Weise machen.
Das ist so spannend. Sorry, wenn ich den einhänge, aber also, ich glaube, etwas muss man natürlich schon auch wissen, wenn man über den Fußball und alle ihre Funktionäre und Spieler und alles, was dazugehört, schwätzt. Es ist niemals perfekt und es ist hochdynamisches Umfeld und jetzt aus, wie soll man sagen, Ausstrahlungsgründen, so wie das gewirkt hat, dann wäre es natürlich absolut clever gewesen, einen und dritt reinzupacken, das, was du gerade gesagt hast, weil das wäre sehr authentisch gewesen, oder? Aber ich würde jetzt schon auch behaupten, oder ich bin mir ziemlich sicher, auch bei ihm, seinem Team, gibt es Themen, wo, ich sage jetzt, ja, man kann darüber debattieren, ist es gut, ist es schlecht, wie wirkt es, und dann wird das wissen.
Ja, aber das wird genau, sag ich, die Frage sein, was jetzt klären gilt. Ich glaube, dass kurzfristig jetzt immer noch in der mit einem leichten Kater wahrscheinlich noch von der Göpp 4 oder so. ist kurzfristig sicher alles erledigt, aber ich glaube, man muss sicher herausfinden, ich glaube nicht, also das ist sicher auch nochmal hochkomplex, was denn überhaupt die Gründe gewesen sind.
Oder gibt's ja, also da wird es Gründe geben und eben, ich glaube auch so das, was man so ein bisschen in den Medien Mitteilungen und Stimmen darüber entnimmt, ist einfach die Unklarheit oder die verschiedenen Meinungen darüber mit dieser Trennung, ob das gewünscht ist, von der Trennung von der Aktionär und dem Verwaltungsrat, richtig?
Ja, oder so halt ein bisschen die Entscheidungshoheit, das Mitspracherecht, irgendwelche Gründe wird es geben, ob die sportlich sind, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ich glaube, da kann man dem ganzen Verein nicht viel vorwerfen, irgendwie. Ohne jetzt ins Detail zu gehen, ob jetzt 3-4-3 oder 4-4-2, aber grundsätzlich, weißt du, so Sachen, würde ich sagen, die sind da absolut auf Kurs, dann müssen es eigentlich aus meiner Sicht fast andere Sachen sein und gewisse Interessen, die es könnte geben, was die Gründe sind, die sind halt dann meistens nicht im Sinne der Fans, irgendwie mit Kommerzialisierung oder rein finanzielle Interessen, aber irgendeinen Grund wird es geben haben, dass man sich aus Sicht Aktionär muss man auch sagen, gell, fairerweise auch nicht ganz zu Unrecht. Ich glaube, denen gehört die AG in dem Sinn, dass die ein bisschen wann mitreden.
Jetzt stürst du aber direkt auf die Diskussion auch zwischen uns zwei darauf zu, ob Geldgeber einen Einfluss im Verein sollen haben oder nicht.
Also ich sage, keine Ahnung, dass Leute, die irgendwie das Geld geben, denken, sie machen jetzt mit dem das grosse Geschäft. Ich glaube, das ist im Schweizer Fußball nie so. Aber ich meine, wenn es mit guten Absichten ist, dass sie ein bisschen mitreden wollen, finde ich jetzt per se, würde ich jetzt nicht einfach pauschal sagen, das dürfen sie nicht.
Nein, und das sind ja alles Leute, die in der Privatwirtschaft erfolgreich sind und so gesehen Anspruch haben, zu wissen, was mit ihrem Geld passiert. Ja, gleichzeitig finde ich, entzieht sich jedem, der nicht fachlich eine Ahnung hat, die Kompetenz, dort irgendetwas zu sagen, weil es halt keinen Sinn macht.
Ja, ja, aber das müssen sie selber ja auch irgendwie anzweifelt haben, dass vielleicht sie gewisse Sachen besser wissen. Aber darum, ich glaube, das Fazit ist ja schlussendlich einfach das. Ich glaube, das wird sicher, vermute ich jetzt mal intern, ich glaube nicht, dass sie das an die Öffentlichkeit werden tragen, wenn sie das in einer Retroperspektive irgendwie nochmal anschauen, wie das Ganze jetzt zustande gekommen ist. Ich glaube, für den Moment ist das Schlimmste bestanden. Aber eben, das wird sicher noch irgendwie diskutiert werden. Aber darum, ich glaube, für den Moment können wir uns da mal von diesem Thema verabschieden.
Absolut, das ist doch gut. Passt.
Und dann machen wir doch noch kurz nationale Liga fertig. Die AWSL ist auch durch. Mit den letzten zwei Entscheidungen. Marisa Wunderlin mit Thun steigt leider ab aus ihrer Sicht. Yverdon steigt auf. Luzern schafft den Klasserhalt. Und Servette ist wie von uns, aber wahrscheinlich auch den meisten erwartet, Meister.
Ja, zum vielleicht zuerst bei den Abstiegsgeschichten an von. Schade, ich habe das Gefühl, nach wie vor sich auch ein bisschen befangen, natürlich durch den Austausch mit der Marisa, dass Thun jetzt, ja, in dem Sinn nicht ein Neuanfang, aber eine Liga weiter unten muss weitermachen. Auf der anderen Seite sportlich gesehen, ich meine, sie sind letztes Jahr schon in der Abstiegsrunde gesehen, haben sich damals können retten.
Ganz knapp,
ja. Das Jahr haben sie schlecht angefangen. Wiederum, eben da, wo wir jetzt als Aufsteiger auch haben, die sind auch schon letztes Jahr dabei, die sind letztes Jahr gut gestartet und dann haben sie dann hinten raus nicht geschafft, jetzt hat es gelangt. Ja, das sind so die Muster, die man auch aus diversen anderen Ligen kennen, oder? Wenn jemand oft und lang dran kratzt, in beide Richtungen, dass es dann irgendwann klappt oder halt auch in die Hose geht. Und von dem her, ja, sind wir gespannt. Ein bisschen eine neue Farbe, einen neuen Anstrich, ein Grüne, der da in die Liga kommt. Und ja, zum Meistertitel in dem Sinn, ich will es gar nicht abspielen. Servette ist zurück nach einer titellosen Saison letztes Jahr. Ohne Zweifel absolut verdient. Ein Doublesieg außerdem noch dazu. Die beste Mannschaft gesehen, statistisch gesehen, ohne Zweifel die beste Mannschaft. Also dementsprechend, da gibt es nicht viel zu reklamieren, glaube ich, oder?
Nein, definitiv nicht. Und ich glaube auch, dass das für die IB-Frauen, obwohl sie Titelverteidigerinnen gesehen sind, jetzt wegen dem nicht irgendwie ein riesen Drama ist. Ich meine, ich weiss nicht mehr, ob wir vor der Saison irgendwelche Prognosen gemacht haben, aber wenn du Iman Bönne verlierst, Naomi Lüe verlierst, Stefanie Weber verletzt ist, und ich glaube, Courtney Strode ist auch weg, glaube ich, oder? Von dem her hast du auch dort einen Umbruch gehabt und bist immerhin trotzdem Zweite geworden, bist im Göpfinal gesehen und hast einfach gegen Servette den Kürzer gezogen, wo von A bis Z dominant war in dieser Saison. Wir haben es letztes Mal schon gesagt, eine einzige Niederlage, wo es, glaube ich, auch rangmässig um nichts mehr gegangen ist für sie. Also, ich glaube, mehr verdienen kann man sich am meisten Titel nicht. Und dann sind wir da auch gespannt, ob sie die Dominanz in die nächste Saison können nehmen, ob es dort auch einen Umbruch gibt personell. Genau, das
ich bin gespannt, auch, wie sie sich europäisch dann schlagen. Ich rechne ihnen jetzt vielleicht gerade noch ein bisschen mehr Chancen aus als jetzt damals IB und GC letztes Jahr. Und ja, stimmt auch dazu, was IB angeht. Also ich finde auch, sie haben ihre Haut teuer verkauft. Ist jetzt für mich kategorisch nicht per se die zweitbeste Mannschaft. Also ich sehe sie auf einem sehr ähnlichen Niveau wie GC, wie der FCZ und wie vielleicht der FCB noch. Was ja eigentlich auch das legitime Halbfinale gesehen war, wenn nicht die Geschichte beim FCB gesehen war. Ich glaube, auch das Halbfinale war deutlich enger gesehen. Aber eben, schlussendlich führt nicht dran vorbei. Servet verdient Meister geworden. Und ich bin trotzdem zufrieden sein, wie gesagt. Du hast es angesprochen. Göpp-Finalteilnahme und auch im Finale von den Meisterschafts-Playoffs. Schauen, wie es weitergeht. Es sollte ja dann auch Ramona Bachmann.
Stimmt, ja.
Noch eingreifen können dann in der neuen Saison. Sie hat sich ja, sie hat einen Rückfall gehabt, glaube ich. Ich habe es mal nachgelesen. Es war eine Fußverletzung, die dazwischen gefunkt hat, sodass es nicht mehr gelangt hat. Von dem her sind wir gespannt, was die neue AWS-Saison bringt. Und ja, auch dort ist die Meisterschaft vorbei. Und der Fokus liegt nebeneinander. Anders.
Genau, aber den letzten Club-Fußball-Match haben wir dann gleich noch. Champions League Final.
Richtig.
Wir haben ja vorhin auch schon darüber geredet, dass wir da beide geschaut haben. Mhm.
Da ist gerade jemand.
Das ist gerade Party.
Sehr, sehr glücklich im Gang am Umschreien.
Vielleicht hört man es. Das Wetter ist schön.
Ja, das Wetter macht glücklich. Ja. Ja, genau. Oder auch schon in der Vorfreude vor der WM.
Ja,
nein,
ja.
Champions League Final, du hast es angesprochen. Europäisch zieht das Spiel. Ich weiß gar nicht, bist du für jemanden gesehen oder ist es dir egal gewesen?
Ja, also schlussendlich, ich meine, eine gewisse Sympathie ist ja, glaube ich, auch schon bekannt gewesen, dass ich da eher bei einem anderen Verein aus London bin, mhm. Der als einziger immer noch die Champions League gewonnen hat.
Die haben den Champions League Titel auf dem Transfermarkt geholt, aber das ist ein anderes Thema.
Okay, jetzt machst du, okay, komm, ignoriere ich jetzt gekonnt den Kommentar. Nein, darum bin ich vielleicht schon ein bisschen mehr für PSG gewesen. Aber jetzt, ehrlich gesagt, war jetzt auch nicht die Welt untergegangen, ja. Wenn es Arsenal gemacht hat. Ich glaube, nach dem Match finde ich aber, dass PSG das mehr verdient hat, so wie die 120 Minuten abgelaufen sind. Aber ja, es ist jetzt, bin jetzt eher ein neutraler Zuschauer gewesen.
Ja.
Aber nimmt man natürlich auch noch gern, dass man weiterhin der einzige Verein aus London ist, der das geschafft hat.
Ja, verstanden, es ist mir auch ähnlich. Ich habe auch emotional in dem Sinn keinen Bezug zu weder PSG oder Arsenal. Nichtsdestotrotz bin ich, und das habe ich glaube schon auch ein paar Mal betont in der Folge, sicher im Fußball von PSG auch mehr zugetan. Ich bin ein grosser Fan von Ousmane Dembélé, schon lange, ist ja unter anderem auch Barca-Spieler gewesen. Habe aber auch schon davor bei Dortmund geliebt und auch von den Spielern ansonsten, die die beiden Teams vorbeigebracht haben, bin ich jetzt PSG-Spieler näher gesehen, rein vom Geschmack haben und ja, vielleicht mit Blick aufs Spiel, ich nehme mal das Spiel im Nachhinein, muss man auch sagen, hat jetzt nicht zu der Champions League Final gehört, wo einem in Erinnerung bleiben. Was sind so deine Gedanken und deine Gefühlslagen zu dem Match? Also ich meine, es ist ein Match auf hohem Niveau gesehen, aber halt für einen Zuschauer jetzt nicht mega lässig zum Schauen.
Ich meine, wenn wir hinterher anfangen, ist es natürlich immer eine enorme Spannung, wenn ein Champions-League-Finale im Penalty-Schiessen entschieden wird. Und dass es dann halt so Einzelschicksal gibt bei den Spielern, kommt ja einher mit dem, dass es durch eben Penalty-Lotterie entschieden wird. Ich glaube, die 120 Minuten vorher, ich weiss nicht, es ist schon, ich glaube, das Fazit kann man nicht über 120 Minuten ziehen, aber die einzelnen Screenshots, die ja jetzt auch heute immer rumgeistern, dass irgendwie nach, keine Ahnung, 20 Minuten irgendwie 80% Ballbesitz, PSG, ich habe irgendwo noch etwas gelesen, wo ich das jetzt verifiziert habe, dass, glaube ich, ab der Halbzeit bis Ende Verlängerung hat Arsenal, aber das kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen, aber irgendwie Expected Goal Wert von 0,01 gehabt. Ich hoffe, ich verbreite jetzt nicht Fake News, aber es ist schon eher taktischer Natur gesehen. Ich meine, das Goal von PSG durch Penalty zustande kommt, also das Goal in der regulären, das ist ja auch ein bisschen sinnbildlich. Von dem her ist es sicher ein Aufeinandertreffen von vielleicht jetzt Trainer auch gesehen, wo ihr Team mit einem anderen Mindset aufs Feld geschickt haben. Die einen eher offensiv gewohnt und die anderen eher, sage ich jetzt, defensiv. Aus einer stabilen Defensive raus, das haben wir ja bei den Viertelfinale und Halbfinale auch schon so ein bisschen diskutiert gehabt. Was ja per se dann nicht unbedingt bedeutet, dass das eine Team es mehr verdient hat, aber ich glaube ich habe mich ja immer schon als nicht unbedingt ausgewiesene Taktik-Fuchs betitelt, sondern eher einfach eher 4-3 als 1-0 so. Und dann darum ist natürlich PSG schon ein bisschen präsenter gewesen für mich in diesem Match.
Ja, absolut. Also ich glaube, da ist auch nicht großartiger Zweifel dran. Wir haben ja beide 3-1 respektive 2-1 aufgrund von dem, dass ich vor dir hatte tippen, tippt.
Ich glaube, für 3-0 bin ich gegangen.
Aber bist du sogar für 3-0 gegangen, ja.
Fairerweise.
So, ja, also von dem her, da ist natürlich auch ein bisschen Wunschvorstellung dabei gewesen. Ich habe gedacht, der Luis Enrique outcoached Arteta. Ich habe Luis Enrique schon auch nochmal 2-3 Schritte weiter gesehen. Schlussendlich ist ihm Arteta sein Ansatz ist relativ gut aufgegangen. Wenn ich da als Laie eine kleine Kritik darf anbringen, finde ich schon, dass, obwohl sie es defensiv über weite Strecken überragend gemacht haben, glaube ich schon, dass man, das hat der Benny Huckelecht im Studio gesagt, schon auch zwischendurch noch ein bisschen mehr dürfen oder müssen in die Offensive investieren. Eben, du hast es angesprochen, die Statistik, ob es jetzt stimmt oder nicht, das spielt gar keine Rolle, aber der Eindruck, da haben wir ja alle den gleichen, dass Arsenal offensiv nicht wirklich präsent war. Ich habe auch noch etwas gelesen, irgendwie in 90 Minuten, der Bukayo Saka hat, glaube ich, irgendwie 5 oder 4 Pass gespielt. In 90 Minuten.
Auch da geistert so irgendwelche Screenshots von den wenigsten Pass, die man je gemacht hat im Finale.
Genau, oder? Aber es ist schon ein bisschen der Eindruck, der wirklich entstanden ist. Und nichtsdestotrotz, also ich meine, sie haben PSG konsequent eigentlich durchs Spiel durch sehr weit weg von ihrem Goal können lassen. Obwohl man auch muss sagen, der Vitinho kann den Deckel noch drauf machen in den regulären 90 Minuten. Und ja, am Schluss, ich glaube, ich sehe das auch ähnlich wie du, ähnlich wie die meisten, dass mit PSG sicher durch attraktivere Fußball gewonnen hat. Und keine Ahnung. Also ich glaube auch, es hat natürlich nicht geholfen, dass Arsenal nach 5 Minuten das Goal schießt. Wenn ich übrigens denke, der Goalie von PSG sieht nicht optimal aus, auch wenn es gut abgeschlossen ist. Aber ja, eben wie gesagt, für mich hat Champions League Final, wo in Erinnerung bleibt. Was aber in Erinnerung bleibt, ist, dass PSG erst das zweite Team ist, wo Champions League kann verteidigen. Und ja, finde auch absolut zu Recht, wenn du Bayern schlägst, wo sich offensiv das Nummer 2 oder das Nummer 1,5 ist weltweit und ja, in dieser Art und Weise, wenn wir ans Liverpool-Spiel denken und so. Mit der individuellen Qualität, mit der Breite und dem Angebot, was sie mit auf den Platz bringen, dann ist das völlig in Ordnung, dass PSG gewonnen hat.
Ja, ich glaube eben, dass man hat den Baum ja schon von Anfang an gesehen.
Ab genau, sie sind auf der schwierigen Seite gesehen. Auf der
schwierigen Seite gesehen, das heisst, es ist ein weiteres Argument dafür. Auf der anderen Seite eben, es haben schon viele Teams das Champions League-Finale gewonnen, indem sie den Bus parkiert haben. Darum ist eigentlich schon auch krass, es ist Penalty-Schießen, wie noch Arsenal an dem Champions League-Final gesehen ist, obwohl sie eben, wie du sagst, glaube, da sind wir uns alle einig, der weniger attraktivere Fußball gespielt haben jetzt in der Offensive. Ich glaube schlussendlich, ich meine, die haben jetzt gestern ihre Parade vom Meistertitel gehabt und da haben jetzt auch nicht irgendwelche Tränen gesehen. Ich glaube, das ist sicher, also wenn sie jetzt in der Champions League-Finale gegangen wären und auch den Meistertitel noch verhängt hätten. Das
wäre natürlich dann sehr bitter gewesen, aber nein.
Und du merkst einfach, das ist ja auch der Fußball. Es ist einfach so viel auf Messerschneide. Irgendwie von einer Double-Saison und eigentlich ein, zwei Match und dann hattest du gar keinen Titel gehabt. Jetzt hast du einen, von dem her. Hey, ich glaube, das ist okay. Eben, es gibt sicher noch ein bisschen bei einzelnen Spielern ein bisschen Seelsorge zu machen. Ich meine, gerade Gabriel, der entscheidend verschießt, der ist sicher eine sehr prägende Figur von Arsenal gesehen in dieser Saison.
Hat er auch ein Top-Match gemacht?
Ja, also eben, von dem her, ich glaube, um es nochmal wiederholen, ich glaube, der attraktivere Fußball-Offensive hat gewonnen, aber mit einem gut eingestellten defensiven Team hat man da PSG an den Rand von der Niederlage gebracht. Ich glaube, Aspekt wäre noch gesehen, wo ich jetzt gerade, im Vergleich zum letzten Champions League-Finale hat PSG genau den Goalie gewechselt.
Ja.
Also 10 Feldspieler, alle die gleichen. Ich glaube, Ousmane Dembele, seine Worte, dass sie jetzt den Titel Hattrick holen wollen, wo das von dir angesprochene andere Team ja auch geschafft hat damals, mit Real Madrid, dass sie das durchaus können holen.
Ja, sind alle im Saft, sind ein sehr junges Team. Steht auch nicht einer irgendwie kurz vor dem Karriereende. Ich glaube, der Marquinhos ist der, der am nächsten auf dem absteigenden Ast ist, aber auch bei dem, da sehe ich schon auch noch ein paar Jahre auf Weltklasse-Niveau. Von dem her, ja. Tripeat, wer es denn? Das hätte es noch nie gegeben, wenn ich richtig im Kopf
habe. Doch, Real, oder?
Hat Real auch dreimal hintereinander. Mm. Ja, also das Zeugs blende ich aus. Nein, aber ja, ich sehe das schon auch als mögliche ja, also die Möglichkeit an. Aber du, jetzt ist die WM, ich kann mir jetzt vorstellen, angenommen, wenn Frankreich Weltmeister wird, und PSG hat ja doch dann ein, zwei Franzosen dabei, die relativ relevant sind, oder? Irgendwann kommt das Thema Hunger halt manchmal so ein bisschen ins Spiel, ob sie da dann noch so Platz bringen, aber grundsätzlich spricht nichts dagegen, dass PSG auch nächstes Jahr wieder viel mitzureden wird haben, wenn es um einen Champions-League-Titel geht.
Definitiv. Und Kylian Mbappé, die letzten 5 Jahre, Real 2 Champions-League-Titel, PSG auch 2, Kylian Mbappé keine.
Hey, ich habe natürlich auch die Sachen geistern gerade aktuell auf Social Media rum. Ja. Ich kann euch da nur wärmstens empfehlen, der Talk, der Aurélien Tchouaméni hat auch einen Podcast, wo er immer wieder mal aktive Fußballer im Gespräch hat, und es gibt einen Talk, der müsste etwa 2-3 Monate alt sein, zusammen mit dem Ashraf Hakimi, und dort schneiden sie das Thema auch so ein bisschen an, und ich finde, er sei das sehr reflektiert und auch auf eine Art und Weise, wo ich das absolut kann nachvollziehen. Er hat alles gemacht, was er konnte bei PSG, hat seine Leistung gebracht, und er hat wollte zu Real Madrid, und das zwar und das schon ein Jahr voran, und dementsprechend ist seine Zeit dort abgelaufen gewesen. Es hätte nicht sollen sein, bei Real wirken andere Kräfte und andere Dynamiken, was nicht heisst, dass Real nicht wieder eine Macht werden kann oder sein. Da sind ja die Nuancen doch auch relativ klein mit so viel individueller Qualität, von dem her. Ja, ist unglücklich, aber ich glaube, wenn ich jetzt bei ihm so sie auftritt und auch die Art und Weise, wie er über das redet, anschaue, dann tut es mir, dass ihm das keine Schlafnose echt bereitet.
Und jetzt hat er ja, wie du gesagt hast, die relevanten PSG-Spieler, die Franzosen sind, hat er ja jetzt auch auf seiner Seite. Und ich glaube, das wäre doch gerade eine gute Überleitung, um den Clubfußball endgültig beerdigen hier und Richtung Nationalmannschaft gehen, oder?
Absolut, absolut. Und ja, wir haben vorhin schon leicht euphorisiert darüber geschwätzt, dass es momentan viele gute Gründe gibt, sich auf das Turnier zu freuen als Schweizer Nazi-Fan. Und ja, das hat sich gestern bestätigt. Ich habe, glaube erst bei Minute 15, 20 eingeschaltet. Es ist einmal schon 1-0 gestanden für die Schweiz. Und ich glaube, das kann man vorwegnehmen. Auch wenn Jörn Arnie in dem Sinn nicht der Gradmesser ist, um können einschätzen, wie gut unsere Nazi wirklich ist, darf man trotzdem sagen, unsere Nazi ist gut.
Ja, also ich glaube, die erste Frage ist schon der Gradmesser, den jetzt Jörn Arnie dargestellt hat. Jetzt schon eher begrenzt gewesen, aber ich glaube, das letzte Spiel auf heimischem Boden, bevor es auf Amerika geht, man hat 4 Goal können schiessen, man hat etwas, sag ich, können ausprobieren, jetzt nicht revolutionär, das wäre ja für Muri wäre ja nicht zu erwarten gewesen, aber man hat die Unwettersituation getestet, die in Amerika ja auch sicher ein Thema wird sein.
Spontan und unerwartet. Hätte man das auch noch können, schnell abchecken?
Von dem her, ich glaube, man hat viele Sachen abgetestet, die in den nächsten 5-6 Wochen wichtig könnte sein. Mehrheitlich natürlich auf dem Feld. Aber ja, das war schon auch speziell gewesen, der Schluss. Aber von dem her, ja, also es war sicher ein gelungener Test gewesen. Also,
ich finde auch, also es sind so ein paar Parameter, die ich finde, die relevant sind. Wieso ich würde sagen, man darf trotzdem viel Positives aus dem Spiel raus mitnehmen. Also zuerst einmal vor einem grossen Turnier, das ist immer das Allerwichtigste, es hat sich kein verletzt. Es ist niemand in dem Sinn angeschlagen oder hat sich irgendwie noch unnötig etwas eingefangen, das ist schon mal super. Dann finde ich trotzdem, auch wenn es ein Gegner war, der nicht auf Top-Niveau ist, Automatismen haben gegriffen, man hat Goal geschossen. ist noch nicht so lange her, wo die Schweiz noch mehr hatte gegen kleine Teams. Finde ich super. Dann eben haben wir auch wirklich einmal mehr gesehen, dass wir diverse Spieler haben, von hinten bis vorne, die in einem guten Zustand sind, die fit sind, die gut drauf sind. Das finde ich auch mega wichtig. Gibt es andere Nationen, ich habe Deutschland jetzt zum Beispiel am Anfang gesehen, bei aller Liebe, Deutschland gewinnt keine Ahnung, am Schluss 4-5-0, aber die erste Halbzeit ist wirklich nicht gut gewesen. Und es ist auch Finnland, also das bewegt sich etwa auf einem ähnlichen Niveau.
Hast du in dem Fall nicht Eishockey-Finale geschaut?
Doch, selbstverständlich. Ah, okay. Doch, selbstverständlich, aber das ist sehr gut gelegen im Fall. Also ich habe immer, ich habe mit der Schweiz angefangen, dann ist das erste Drittel vorbei gewesen, dann habe ich auf Deutschland geswitcht und dann immer so hin und her, die zweite Halbzeit von der Schweiz hat gerade angefangen, wo Pause war und so weiter und so fort, und dann nach dem 3-0 oder so oder nach dem 4-0 habe ich dann komplett geswitcht, aber ja, also da finde ich, das ist auch etwas, also da sind wir wirklich in einer sehr, sehr privilegierten Position jetzt. Ein Fragezeichen, das wir hatten, zum Beispiel auch schon Zeki am Duni gesehen, weil er keinen Rhythmus hat, wo man sich auch noch ein bisschen mehr muss schauen muss. Aber ich finde, der ist super reingekommen, für das, dass der, also ja, logischerweise, dem der Rhythmus fehlt. Und von dem her, ich bin zufrieden. Bin wirklich zufrieden, auch mit den 4 Goal. Dass wir eins bekommen, ja, das ist
war aber unnötig. Schwerer auf hochem Level, aber
ist unnötig.
Ich bin schon der Meinung, eigentlich nicht passieren, nein, aber ja, schlussendlich.
Nein, natürlich nicht, aber nichtsdestotrotz, also ich finde, man darf ja wirklich gute Dinge sein. Was ist bei dir so? Was ist hängen geblieben?
Eben ein bisschen, sage ich, hin und her gerissen schon zwischen einfach blind mehr oder weniger in dem Sinn sagen, hey, look, 4-1 gewonnen, 4 verschiedene Torschützen, sogar Christian Fasnacht töpft noch, wo seine Nominierung ja von mir eher kritisch beachtet worden ist. Zwischen dem am Schwanken und dass Jordanien das ja schon sehr einfach gemacht hat. Irgendwie, also die beiden Fouls sind jetzt nicht wirklich intelligent verteidigt. Das Goal vom Ndoye, also das ist, glaube vom Mvogo bis zum Ndoye sind, glaube ich, 2 Pässe. Das darf man eben auch einfach ein bisschen vorsichtig mit der Einordnung. Schlussendlich, Jordanien ist auch an der WM. Also, ich meine, die sind jetzt 48 Teams. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie man, oder ich könnte es zumindest jetzt noch nicht, so habe ich mich noch nicht vorbereitet, wie man Jordanien jetzt mit Kanada oder Katar kann vergleichen.
Kannst du nicht. Also ich glaube, am ehesten mit Katar, oder? Weil die in der gleichen Gruppe, glaube ich, sind. Katar ist, meine, die Erste geworden und Jordanien Zweite oder sogar Dritte.
Ist es nicht.
Sicherlich auch vom Stil her so ein bisschen etwas Ähnliches. Aber ja, du.
Aber ich will jetzt auch nicht der Miesepeter sein, im Sinne von, ich glaube, die wissen schon, wie sie das einordnen können, das Spiel. Und eben, es wäre jetzt irgendwie unnötig, da jetzt irgendwie das Haar in der Suppe
zu suchen. Es gibt auch zu wenig Gründe für das.
Genau, von dem her, ja, positiv.
Hey, ich finde es spannend, also über das haben wir ja auch schon ein paar Mal geredet und das dürfte ja kein Geheimnis sein, dass die Mannschaft ziemlich sicher schon steht. Du hast das Goal angesprochen von Mündoi, wo man schon auch fairerweise noch muss sagen, das haben du und ich, haben es glaube ich auch schon mal davon gehabt, der Ivan Mvogo ist ein wirklich guter Goalie.
Mhm. Vor allem, wenn wir unter Inter rausspielen.
Goalie, vor allem genau mit den Fies. Und das ist ja etwas im Spiel, was sich bei uns ein bisschen verändert hat, seit Jan Sommer nicht mehr dabei ist. Auch da darf man nicht unterschätzen, mit so einem spielstarken Goalie, und da würde ich jetzt im Vogo vielleicht nicht auf die gleiche Stufe, aber sicher überdurchschnittlich setzen, bist du streng genug im Hinterausspielen mal mehr. Und klar ist Jordanien nicht der Gradmesser, aber dass wir spielerisch auch ein Team sind, das doch zur Weltspitze gehört, finde ich, das ist nicht einfach zum Verteidigen. Und wenn man das Anboten bekommt, muss man das auch zuerst umsetzen.
Ja, das ist so. Ja.
Und auch gerade im Doi, oder? Ich meine, auch gegen Deutschland, die erste Chance ist halt einfach ein Goal. Mhm. Und das sind schon geile Attribute, die wir da mitbringen, finde ich.
Ja, das ist so. Eben, ich meine ja wirklich nur so, bei den 2 Nicht-Penalty-Goals, das ist irgendwie so, den Doi und der Fasnacht, die legen den Ball so, ja, einfach überlegt, eben, am Goalie vorbei, wo ich jetzt das Gefühl habe, da könnte man sich auch ein bisschen anders verhalten als Goalie. Aber alles gut. Wo ich jetzt aber eher noch hochgucken will, du hast gesagt, das Team steht.
Ja.
Das wird ja aber schon nicht das Team sein, das jetzt gespielt hat.
Nein, das denke ich nicht. Also fair wie es doch, der Großteil davon wird schon so auflaufen. Ich glaube, ein Fragezeichen gibt es noch bei der Aufstellung. Ich nehme jetzt an, dass, wie auch schon im letzten Turnier, dass sowohl ein Dreier- als auch eine Viererkette eine Option kann sein, je nach Gegner. Ich persönlich bin halt nicht der allergrößte Fan von einer Dreierkette, aber die Schweiz kann das spielen. Die Schweiz hat das schon sehr, sehr gut gespielt im grossen Turnier. Und gegen Jordanien war das natürlich auch ein dankbarer Test gewesen, um gerade mal vielleicht die zweite Alternative nochmal können testen und auch ein gutes Gefühl dabei bekommen. Ich erwarte, dass der Ricardo Rodriguez dort dann noch wird reinrochiert werden. Wer haben wir noch gehabt? Ist sonst noch irgendjemand gesagt? Der Rieder ist verletzt gewesen, he?
Das wären jetzt genau eigentlich so zwei Personalien gewesen, oder? Wo, also beim Rodriguez muss ich das nicht fragen, der könnte auch in einer Dreierkette reinkommen, aber jetzt ein Fabian Rieder in dem 3-4-3. Wer ersetzt er? Rechts der Manzambi, oder?
Denk schon. Denk's schon. Wie ist die Aufstellung gesehen? Nochmal einfach, dass ich kein Seich erzähle.
Also Zakaria, Elvedia, Kanji hinten, genau. Linke Schiene Ebischer, rechte Schiene Manzambi, innen Freuler Granit und vorne das wahrscheinlich unantastbare Dreizack mit Ndoye Embolo Vargas.
Korrekt, okay. Ja, also das Ding ist halt, nominell gewinnen wir, muss unser Anspruch sein, dass wir mit beiden Formationen gewinnen, gegen jedes Team, egal in welcher Aufstellung. Und für Rieder, ich glaube, was der Rieder Manzambi vorhat, ist ein dicke mehr Erfahrung, ein bisschen mehr Sicherheit, jetzt auch ein grosses Spiel am Ball. Ich meine, der hat schon Rechtsverteidiger ist gegen Brasilien damals gespielt, oder Linksverteidiger, Außenverteidiger einmal. Und wenn der Manzambi reinkommt, ist das natürlich schon nochmal eine andere Alternative als Joker, wie wenn der Fabian Rieder reinkommt, zumal der Muri ja auch ein grosser Fan ist. Den erwarte ich jetzt auch nicht kategorisch in der Startelf. Von dem her, ja, also doch, ich habe eigentlich nicht so viele grosse Fragezeichen, ehrlich gesagt.
Du wirst dann halt so ein bisschen, also ich glaube auch, grundsätzlich sind wir ja, glaube der gleichen Meinung, wir haben ja letztes Mal auch die Aufstellungen zusammen gemacht, wo eigentlich relativ klar
ist. Ja, wir haben es, glaube ich, so ein 4-3-3 gemacht, aber
ja, so 4-3-3 ist für mich immer so, ist es jetzt 4-1-4-1, ist es 4-2-3-1, schlussendlich.
Hat nicht dann auf der Schiene rechts gespielt?
Wie?
Hat nicht dann da auf der Schiene rechts gespielt sogar? Aber also spielt nicht so eine Rolle, der kann das ja. Also der hat das auch schon mehrmals gespielt. Ziemlich sicher sogar hat das gestern, er meinte ich eben auch so gespielt. Und der kann das, er bringt den Speed mit. Das Einzige, was dort halt so ein bisschen ist, ist, dass ein 30 Meter, 50 Meter Abstand zum Goal aber die gleiche Kraft noch hinter den Ball bringt, wenn er von hinten kommt, das ja, würde ich darum sagen, ich bin nicht der größte Fan von der Dreierkette mit den Waffen und Fähigkeiten, die wir haben. Das fände ich jetzt nicht zwingend nötig, für das sind wir einfach viel besser als die anderen. Aber wir haben ja eine Doppelbesetzung auf beiden Flügeln. Der Zeki Amdouni kann als falsche Neuner reinkommen. Ja, Neun ist unantastbar, das wissen wir sowieso. Von dem her, mir spielt es jetzt nicht so eine Rolle. Ich kann nicht so eine klare Meinung mit meinem so und so spielen. Ich glaube, es kommt dann eher erst drauf an im 16. oder 8.
Ja. Ich meine, eben, muss ich da vielleicht auch sagen, das war jetzt natürlich nicht eine optimale Vorbereitung, wenn sie da sich rotiert hätten. Vielleicht auch nicht ganz aufmerksam geschaut. Aber, ich sage so, jetzt rein von den Spielern, die wir haben, ist die Aufstellung, wenn wir in einem, ich sage jetzt mal, wie gewohnt mit Viererkette spielen, wie du es dann willst nennen, 4-2-3-1, 4-1-4-1 oder 4-2-3-1. Dort sehe ich die Stammelf klarer, wie wir sie letztes Mal gesagt haben, wie in der Dreierkette jetzt. Weil da habe ich einfach so die drei Personalien, Ebischer, Zakaria und Manzambi, wo ich irgendwie, ja, nicht so ganz weiss. Also speziell die beiden Schienen aussen, also eben die beiden äusseren in der Vierer Kette im Zentrum, ob das dort der Abischer und der Manzambi Punkt 1 die beste Wahl sind und Punkt 2, ob sie nicht auf anderen Positionen irgendwie mehr Impact hätten. Also sprich, wenn sie in einer Dreierkette spielen, ist die Startelf für mich nicht so klar wie mit Viererkette.
Also ich habe einen Verdacht, oder also ich habe eine Vermutung. Also hinten rotieren klar, der Nwoko rotiert raus, der Zakaria wird rausrotiert für Rodriguez, alles verschiebt sich eins nach links. Und im Zentrum, wo übrigens Ndoye auf der Schiene gespielt hat, erwarte ich das auch genau so, weil ich glaube, auf den Ndoye kannst du nicht verzichten. Ich weiß nicht, was gesagt hat, aber das ist
ein guter
Punkt gewesen. Er bringt halt physisch, ist auf einem wirklich sehr, sehr guten Level, also von der Intensität, die er auf den Fußballplatz bringt. Das zentrale Mittelfeld ist auch klar, oder mit Freuler und Xhaka. Und dann beim Abischer könnte man darüber diskutieren, in dem Sinn, weil er halt die konservative oder sichere Variante ist, nach hinten, dort wiederum, und wenn ich es richtig im Kopf habe, hat der Muri das gegen Norwegen getestet, hat der Fabian Rieto gespielt gehabt. Und dann, wenn du den Manzambi drinnen lässt und entweder auf Rieto oder Vargas verzichtest, dann ist das die offensivere Variante mit dem Manzambi? Sonst rotiert, würde ich sagen, wieder rotiert der Rieder rein. Der Ndoye schiebt entweder eins führen oder bleibt. Dann gibt es noch offensiv ein paar andere Varianten. Aber ich glaube schon, also ich glaube schon, dass es eher auf Sicherheit aus ist, weil du wirst das Ding gewinnen. Also wirklich, ich bin absolut überzeugt. Die haben so viel Erfahrung. Dann wird das, es kann sein, dass sie das erste Goal bekommen, bevor sie eins geschossen haben. Das will ich nicht ausschließen. Aber die sind zu erprobt. Die sind zu hungrig. Ich bin da wirklich positiv gestimmt. Aber ich bin auch wirklich überzeugt, egal wie sie es aufstellen, und darum sage ich, Muri, meiner Tendenz noch konservativ, die werden das ziehen.
Ja, es ist spannend. Ich meine, es ist natürlich dann ja immer auch gegnerabhängig. Ich glaube, es gibt dann auf dem Bänkli halt Personen, wo dran müssen glauben. Also ich glaube, eben Widmer.
Glaube ich nicht.
Ja, eben, aber dann bist du bald bei mir wie 11 Spieler in einer Dreierkette.
Ja, gut, ja. Aber dann eben der Ndoye rotiert eins führen und der Widmer hinten dran.
Und Manzambi raus.
Ja.
Ja, okay. Das wäre jetzt so in einer Dreierkette wahrscheinlich eher das, was ich von Anfang an würde spielen, aber nein, stopp, wo ist denn der Rieder?
Der Rieder ist entweder dort, wo der Abischer ist, oder draus.
Okay. Also in dem Fall, deine Dreierkette, um es schnell zusammenzufassen, wäre, oder deine Aufstellung mit einer Dreierkette wäre Kobel im Goal, Elvedia, Kanschi, Rodriguez, correct. Dreierkette, correct. Dann links der Rieder, im Zentrum der Xhaka und der Freuler, rechts der Widmer und vorne Ndoye, Embolo, Vargas.
Richtig.
Okay.
Und die einzige Position, die noch zu der Debatte steht, wäre für mich dann der Michel Abischer oder der Fabian Rieder, wo beide defensiv das Vertrauen von Muri geniessen. Und die defensivere Variante wäre, als wenn man dann irgendwie noch einen von den offensiven Flügeln mit ihnen würde mischen. Mhm. Aber eben spielt keine Rolle und ich finde, das ist schon auch ein wichtiger Punkt. Irgendwann ist dann auch fertig mit Understatement aus der Schweizer Sicht, weil all die Spieler, die wir haben, die für die Startelf in Frage kommen, sind in der Lage, alle Teams, die wir in der Gruppe haben, zu schlagen. Mhm. Ob der Muri das so interpretiert oder nicht, das weiß ich nicht. Schlussendlich glaube ich aber auch, dass das nicht wirklich eine Rolle wird spielen.
Ja.
Ja, jetzt haben wir noch Australien am Freitag.
Samstag.
Samstag in dem Fall. Ja, wo ich jetzt ehrlich gesagt nicht so recht auf dem Schirm habe, was bei ihnen so ein bisschen die Ergebnisse sind, aber sicher auch ein Team, wo man wird wollen schlagen. Ist auch immer so ein bisschen die Generalprobe. Ich finde das immer an einem bisschen, das kann sehr gut kommen, wenn man wirklich positiv das Spiel kann gestalten kann. Wenn jetzt blöd gesagt das Resultat negativ sein sollte, finde ich, ist es ein bisschen ein kurzer Dämpfer, der vielleicht noch ein bisschen Unruhe oder Zusatznervosität ins Spiel kann bringen. Die ersten Spiele am der grossen Turnier sind ja eh immer ein bisschen prädestiniert, um so ein bisschen ein nervöses Abtasten zu sein, oder? Und wenn du vielleicht gerade noch im letzten Moment so ein bisschen Dämpfer einholst, dann kann das vielleicht noch ein bisschen auf die Stimmung drücken. Nichtsdestotrotz, wir starten mit Katar, das ist ein Pflichtsieg. Und von dem her, hey, ich freue mich auch schon leid, Bilder mal zu sehen, wenn sie abheben und wirklich klar ist, es geht los. Ich habe auch schon Emotionen dabei, wenn ich schon nur sehe, irgendwie gewisse Teams, die sich schon in den USA befinden. Und ich habe gestern noch kurz eingeschaltet bei den USA gegen Senegal. Überraschend, 3-2-Sieg von den USA, das habe ich auch nicht ganz gesehen. Was ich gut finde, ich finde es gut, wenn die teilnehmenden Gastgeber gut abschneiden. Das ist immer wichtig, auch für eine Turnier und Stimmung. Von dem her, ich freue mich unheimlich.
Definitiv, ich sehe, ich muss einfach noch ein bisschen pauken mit diesen Gruppen, weil ich habe da jetzt gerade schnell wollen...
Das ist kein Panini-Heftchen.
Hey, das Jahr 48 Teams, fast 1000 Kleber. Hey, das Jahr glaube ich nicht. Nein, so wie es tut irgendwie. Ich habe glaube noch jedes Jahr irgendwie gedacht, ach, ich steige doch noch ein.
Ja.
Aber das Jahr nicht.
Nein, verstanden. Es ist bei mir tatsächlich jetzt seit langem mal wieder eins, was ich habe. Ich habe jetzt auch lange Pause gemacht. In Bezug aber auf die Gruppen hat es natürlich wirklich geholfen. Also ich bin noch nicht fertig, aber...
Dann könntest du mir jetzt, darum bin ich drauf gekommen, ich habe geschaut, Australien hat gestern gegen Mexiko getestet und 1-0 verloren und dann hat es da gerade die Gruppe von Australien anzeigt. Da würdest du mich jetzt stark beeindrucken, wenn du die würdest kennen.
Da wünschst du mich jetzt gerade aus dem falschen Fuß. Aber was ich dir sagen kann, ist, es ist eine von der ersten drei, vier, fünf, sag mal, ersten fünf Gruppen, das weiss ich ungefähr. Korrekt,
Gruppe D.
Australien hat, lass mich schnell kurz durchgehen. Holland, echt? Nicht? Scheiße. Australien. Sind die mit Brasilien und Schottland?
Nein.
Ah, shit. Ey. Ja, dann wird's langsam dünn. Ein mega schönes Liebli, so ein Grins, also einmal auf dem Panini-Bild. Ja. Kannst du mir irgendeinen, sag mir den kleinsten.
Also, warte mal ganz kurz. Ich habe es nochmal ganz schnell zum Verifizieren geöffnet. Aber,
die, die es wissen, schreien jetzt natürlich schon. Ist das, du Idiot?
Ja, hoffentlich. Nein. Ich hatte keine Ahnung gehabt. Also, das kleinste Team, würde ich jetzt sagen, ist Paraguay.
Paraguay, okay. Ja, stand ich weiterhin auf dem Schlauch. Paraguay, Australien.
Ein Gastgeberland ist noch dabei.
Ah, es müsste die USA sein in dem Fall.
Korrekt.
Und dann müsste in dem Fall noch eine grosse dabei sein.
Hat ich jetzt auch gesagt, aber darum bin ich drauf gekommen, ich muss die Gruppe noch pauken, weil das ist jetzt der. Jetzt würde vielleicht die Supporter von diesen Teams schreien. Jetzt nicht unbedingt eine Hammergruppe, finde ich jetzt.
Wer ist dort dabei?
Türkei noch.
Türkei, ah.
USA, Paraguay, Australien, klar. Türkei.
Okay, aber das können wir nicht so stehen lassen. Können wir bitte noch suchen wir noch irgendeine raus.
Okay,
also das kann man nicht so stehen lassen. Ich bin wirklich stolz gewesen, dass ich mit dem Panini-Heftchen da schon wirklich langsam das Gefühl hatte, ah doch, ich habe es langsam drin und jetzt hast du mich da voll auf den falschen Fuß verwischt.
Sorry. Also ich hätte es auch wirklich beeindruckend gefunden, wenn du es gewusst hättest. Also dann sag mir doch die Gruppe von... Soll ich jetzt eine schwierige nehmen oder einfach? Ja, komm, sag mir die Gruppe von Belgien.
Von Belgien? Tunesien?
Nein.
Oh Mann, nein, shit. Irak, Jordan, irgend so etwas?
Fast.
Irak, Jordan, dann ist der Iran in dem Fall. Belgien. Die haben auch noch... Nein, das ist ja der kleine schon. Okay, ich gebe es auf. Ich, muss
Ägypten
noch mal.
Und Neuseeland. Oh, aber
stimmt,
jetzt komm,
Ägypten. Für Ägypten wäre ich vielleicht noch drauf gekommen.
Für die Selbstvertrauen. Sag mal schon die von Deutschland.
Also Deutschland hat sicher Curaçao.
Korrekt.
Deutschland hat noch einen afrikanischen. Und zwar müsste das... Es ist nicht Senegal, die sind mit Frankreich.
Korrekt.
Dann müsste es... Ghana ist auch nicht, die haben sie im Testspiel gehabt. Was haben wir noch? Tunesien ist nicht. Nein, Marokko ist auch nicht. Die sind mit Brasilien und Schottland in der Gruppe und Haiti. Die Gruppe hätte ich
gewusst. Die hast du gewusst. Hey.
Oh.
Beste Chelsea-Stürmer aller Zeiten.
Der beste Chelsea-Stürmer aller Zeiten.
Mein Lieblingsspieler von früher.
Ist dort.
Also, spielt nicht mehr.
Gewesen.
Aber ja.
Ja. Dort, die Elfenbeinküste. Mhm. Gelohnt, ja. Da haben wir drei und wer ist der vierte?
Südamerika.
Kolumbien? Nein.
Ecuador.
Ecuador.
Komm. Also, du musst auch noch ein bisschen dran.
Ich habe zu viel versprochen, ich muss auch noch mal dahinter. Aber gut, es ist schon noch ein bisschen Zeit. Und ja, bin sehr gespannt jetzt auf das Testspiel. Auch einfach die Jungs dann in den USA reinzusehen. Dort noch mal alles so ein bisschen. Ja, es ist halt dann noch mal näher. Und ja, Till, Donnerstag in einer Woche geht es dann los, richtig? Am 11.
Ich glaube, 11. sagt man jetzt gerade etwas.
Doch, ja. Also ich bin...
Ja, ja.
Da bin ich jetzt sicher, so wie vorhin auch schon.
Also warte.
Nein, ich bin... Es ist der 11.
Okay, gut.
100%.
Ja. Also. Ja, dann ist es tatsächlich in 10 Tagen, ja.
Und ja, wir werden es weiterhin verfolgen. Haben wir sonst noch irgendeinen Punkt auf der Traktandenliste?
Ich habe wirklich nur noch, aber das ist mit dem einen Spruch vorhin eigentlich schon abgehandelt gesehen, das mit dem Unwetter.
Ja.
Mit dem Unwetter, also das ist jetzt schon auch etwas, wo ich noch selten gesehen habe.
Ja, in den USA im Sommer ist es ja gang und gäbe.
Ja, ich meine, das ist so ein bisschen das Lustige dran, oder? Also das Absurde an sich ist ja, dass irgendwie gewisse, hat der Kanji ja gesagt, sind irgendwie schon am Duschen oder am Essen gesehen und dann... Sind sie nochmal rausgeschickt worden? Das war
Miscommunication gewesen, oder? Der Schiri hat ihnen ja scheinbar gesagt, der Match ist fertig und dann selber erst gemerkt, dass man so nicht warten kann, oder? Dementsprechend.
Für die Statistik, genau, ja. Wo ja die vier Torschützen schon noch froh gewesen sind. Oder der Marvin Keller mit dem Debüt.
Genau, ja, da gehe ich auch davon aus. Ah, übrigens, das wollte ich noch schnell sagen, weil das habe ich vorher noch schnell nachgeschaut. Eine kleine Statistik, um auch einfach dort nochmal so ein bisschen hypen. Der Brill Embolo befindet sich in einer fantastischen Form, in der besten Form, seit er in der Nationalmannschaft ist. Seit der Europameisterschaft sind es 13 Spiele gewesen, wo unsere Nationalmannschaft gespielt hat. Und er hat sage und schreibe in 13 Länderspiel 11 Scorepunkte.
Sehr top,
ja. 11 Scorepunkte, Freunde. Also das ist echt lecker. Der Dänen da schießt auch immer schießt sehr regelmäßig Goal. Mehr als Schweiz, wir schießen regelmäßig Goal. Also es geht doch aus Gründen zum Hype zu sein, ja.
Ich bin definitiv auch auf gutem Weg zum ganz Hype zu sein. Aber ich will noch das Australien-Spiel. Ich glaube, wenn du dort wieder so in dieser Höhe solltest gewinnen, dann hast du mich auf 120%. Weil ich glaube, das doch nochmal ein anderer Gradmesser ist. Aber es macht Spass, einmal dem zuzuschauen. Das Unwetter hat mich nur einfach nochmal, als ich den Connect heute gemacht habe, an Club-WM erinnert.
Ja,
wo da irgendwie das oft geil, hey, Chelsea, Benfica, ist das Viertel- oder Halbfinale gesehen, wo irgendwie noch 5 Minuten zu spielen gesehen in der regulären Spielzeit. Wow, irgendwie.
Nervig,
und dann ist es irgendwie 3 Stunden oder so unterbrochen worden. Und dann in den 5 verbleibenden Minuten hat Benfica noch ausgeglichen und dann ist es in Verlängerung gegangen. Also wirklich vielleicht schon einen kleinen Vorgeschmack jetzt oben gekommen in St. Gallen, auf etwas, wo man sich sicher auch muss darauf einstellen, dass das passieren kann.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja das berühmte Viertel von Rudi Völler im 94, glaube ich, wo sie auch 40 Grad, glaube ich, in Dallas oder so ist es gewesen. Und ja, das wird schon auch davon berichtet, über die Sommertemperaturen je nach Ort oder gerade jetzt auch Texas. Mhm. Oder auch irgendwie in Kalifornien. Die sind halt schon heftig und es gibt ja schon auch Gründe, wieso in vielen Sportarten, also die NFL spielt ja gar nicht im Sommer, wieso es nicht optimal ist, aber das ist für alle Mannschaften gleich.
Ist so.
Und dementsprechend glaube ich, dass man auch das wird überstehen. Ich glaube, wenn es ein Thema ist, dann, dass es jetzt, wenn wir beim Beispiel bleiben, was du gesagt hast, oder? 3 Stunden Pause, oder? Wie behaltest du die Spannung hoch, phasenweise, vielleicht in 3 Stunden, oder du, wenn du nicht weißt, wie lange es geht.
Und sorry, nur schnell, was mir gerade noch eingefallen ist. Es sind 3 Stunden geworden, weil irgendwie, wenn in einem Umkreis von irgendwie x Kilometer rund ums Stadion es dann einmal blitzt, wird wieder der Timer wieder auf 0 gesetzt und dann geht es wieder irgendeine Stunde, bis sie können anfangen. Also das ist zumindest an der Club-WM so gesehen.
Also ich gehe davon aus, ich meine, das ist vielleicht noch eine schöne Anekdote, es ist zwar schon 12 Jahre her, wenn ich es richtig rechne, ja, es ist 12 Jahre her oder sogar eher 14 Jahre her, aber damals mehr in der Junioren-Nationalmannschaft, haben also auch schon ein Jahr voran, bevor die Nazi damals nach Brasilien geflogen ist, haben wir schon Kühlwesten getestet, wo man getragen hat während dem Spiel, weil damals ja eben das Turnier ist in Brasilien gesehen, also man hat auch hohe Temperaturen und eine hohe Luftfeuchtigkeit erwartet und man hat das damals schon ein Jahr vorne bei uns getestet, wir haben die getragen während einem Testspiel. Und dementsprechend, das bekommt man aber nicht so mit, aber ich bin absolut sicher, dass sie Spezialisten werden am Werk haben, die sich auch mit so Themen befasst haben.
Das denke ich auch. Hey, dann habe ich nichts mehr auf meiner Liste.
Ja, gut, dann machen wir den Deckel drauf. Hat Spass gemacht, auch wir sind im WM-Fieber angekommen und werden das auch bleiben. Nächste Woche ist schon WM-Woche. Und das macht doch gute Stimmung, oder Till?
Ja, absolut. Es ist so, wenn es dann wirklich anfängt, dann ist es schon crazy. Irgendwie nach dem WM-Final denkst du so, scheiße, 4 Jahre warten.
Mhm. Gut, jetzt sind es 3,5 Jahre gewesen.
Das stimmt, ja, fair, weil es im Winter gespielt worden ist. Aber irgendwie hat es trotzdem wieder nur geschnipst und jetzt ist schon wieder WM.
Absolut, jo. So wollen wir es doch haben, ja. Oder? Ja, von dem her, ey, es wird geil, wir freuen uns. Und ja, dann würde ich sagen, Till, merci vielmals für das Partizipieren. Hat Spass gemacht.
Gleichfalls, danke dir. Danke fürs Zuhören.
Und vielen Dank fürs Zuhören. Wir müssen uns natürlich dann im Team auch noch kurz ein Gedanken machen, wie wir dann die WM werden porträtieren. Auf die eine oder andere Art und Weise wird das sicher stattfinden. Und wenn jemand von euch eine gute Idee hat, dann fühlt euch nicht fühlt euch zuständig, so muss ich sagen, um uns das weiterzugeben. Da kann man da die ein oder andere Idee vielleicht auch einfließen lassen.
Oder auch Themen.
Oder auch Themen.
Für Folgen, die Folge.
Genau, ja. Etc. Und dann hören wir uns spätestens wieder in einer Woche, wenn die Schweiz gegen Australien gespielt hat und in den USA angekommen ist.
Mit Folge 100.
Richtig, stimmt. Mit Folge 100. Dann würde ich sagen, ein schönes Tagli oben, morgen, was auch immer, wenn du das hörst. Und bis bald. Ciao, ciao.
Ciao zusammen.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@create.online.